Ich hasse Enten, 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 Enten,
so, einen wunderschönen guten Mittag, guten Abend, guten Morgen zusammen. Willkommen beim Echo von Toulot, der ersten regulären Folge, in der wir uns mit der Staffel 1 der Vision Terrania auseinandersetzen und sitzen hier vor dem Computer hinter dem Mikrofon der Martin,
der Sven
und der Ralf.
Der Ralf mit der Ente. Staffel 1, wir befinden uns im Erscheinungsjahr 2011, das legendäre Jahr 2011 mit dem Weltcon in Mannheim, wo ja Periroda Neo vorgestellt wurde. Ich würde sagen, wir fangen ganz klassisch mit der Heftzusammenfassung an. Was ist überhaupt in der Staffel 1 drin? Hat jemand Einsprüche, meine Herren?
Mach mal ruhig.
Keiner weiß es.
Genau. Wir springen dann schon ein, wenn du nicht mehr weiter weißt.
Ich habe mir Notizen gemacht. Gut. Also, 2011, die Hefte der Staffel 1 Vision Terrania. Der Name wurde übrigens im Nachhinein verliehen, ich glaube, durch eine Fanabstimmung, wenn ich da recht informiert bin.
Ja.
Ja.
Ja. Heft 1 wurde verfasst vom damaligen Expokraten Frank Borsch und trägt den wundervollen Titel Sternenstaub, was, man halte sich fest auf Englisch, Stardust bedeutet.
Tada!
Tada! Erster Kracher des Abends. Heft 2 steuerte Christian Montillon bei unter dem Titel Utopie Terrania, gefolgt von Der Teleporter von Leo Lukas, Elots Visionen von Wim Wandermann, Schule der Mutanten von Michael Markus Turner, dann schlug wieder der Expokrat zu in Band 6 mit Die dunklen Zwillinge, Die Flucht aus Terrania beschrieb Arndt Elmer und Hubert Hensel steuerte den Band Die Terraner bei. Ja, sind natürlich, wenn man da auf diese Liste guckt, da klingeln natürlich sofort 57 rodanistische Alarmglocken, würde ich sagen, oder?
Ja, bis auf Frank Borsch sind das ja alles Erstauflagenautoren.
Boah. Aber mit irgendwem musste man ja auch starten, denke ich, ne?
Ja.
Ja, ich meine, Frank Borsch hatte ja damals schon einiges zur Serie beigetragen und dann, ich denke, dass man den einfach dann als Expokrat ausgewählt hat. Aber wir Fans werden die Gründe nie erfahren. Das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Ich fand ja Sternenstaub damals schon, fand ich schon großartig. Diese Aura von Aufbruch hat der damals für mich versprüht, dieser Titel. Und ich fand es auch eine nette Adaption dieses Raumschiff namens Stardust.
Ja, es ist eine kleine Hommage an die Erstauflage.
Aber
nicht komplett gleich ist.
Nee, natürlich nicht. Aber was, wie lautet der Plural von Hommage? Würdigungen sind ja noch ein paar drin. Da kommen wir sicherlich gleich noch darauf zu sprechen. Ich weiß noch, 2011 hat Frank Borsch angekündigt, dass es nach München geht. Und ich meine, da ist ja klar, dass das Ernst Ellert auftauchen musste. Habe ich mich damals deutlich gefreut, dass er das so gesagt hat. Und mit Ellerts Visionen hat er ja auch Ernst Ellert in dieser Staffel seinen großen Auftritt.
Einen ersten großen Auftritt.
Ja, gut. Aber ich meine, wir wollen ja nicht über Gebühr spoilern.
Nicht? Ich dachte, bin ich da.
Ach so, stimmt, ein wenig. Auch schön fand ich übrigens den Abschluss mit Die Terraner. Das war also, wenn wir schon bei Hommage an die Erstauflage sind, welch größere Hommage an Band 1000 kann es geben als Die Terraner?
Absolut, ja.
Und vor allem bringt es dann auch eine kleine Vision schon mal.
Ja, durchaus. Über die Rolle der Terraner können wir ja gleich sicherlich hoffentlich noch diskutieren. Interessant ist der Titel vielleicht wohl im Hintergrund, dass das Ding ja ursprünglich nur mal auf 8 Bände geplant war. So als Jubiläum-Special, lass mal gucken, wie das läuft und dann nennen wir das mal die Terraner und haben vielleicht einen guten Schlusspunkt, wenn die Fans das irgendwie nicht so finden.
Ja, mit 8 Bänden hat er nicht ganz geklappt, ne? Wir steuern auf 200 zu, aber ja.
Zum Glück.
Genau.
Ja. Knapp dann. Knapp, ja, 8. Du kannst ja auch rechnen, 2000 durch 8 und wie viel Prozent wir das jetzt da übertroffen haben und so, sind sicherlich aus dem Kopf. Ich habe etwas unterschlagen, als es nämlich um den Inhalt der ersten Staffel geht, weil streng genommen gehören da ja auch noch 2 Kurzgeschichten dazu. Und zwar die Frau im Mond und das Juwel im Lotus, die ja in der Platin-Edition als Bonus-Tracks quasi dabei sind.
Ja, es gab die Frau im Mond auch als Hörbuchgeschichte bei irgendeiner Sache als Bonus. Die habe ich nämlich auch. Wahrscheinlich hat irgendwie Vorbestellung oder was auch immer.
Ja, das war bei den, oder? Ich glaube bei den Silberbänden bei der Abo-Edition.
Ja.
Da gab es, meine ich, also wir schreiben es dann, glaube ich, in die Shownotes, wenn ich gerade Riesenblödsinn laber. Aber ich meine, das war diese Abo-Edition. Da waren die dabei, zu hören.
Ja, ich habe die ganzen Kurzgeschichten als E-Book gelesen, weil es die auch nochmal eins.
Richtig, die gibt es für dünnes Geld an jeder E-Book-Verkaufsstelle.
Ja, 99 Cent oder so pro.
Glaub sowas, ne? Aber das. Womit wir dann gleich auch bei der Darreichungsform wären. Also ich als Heftehaufen Draufsitzer und Papierfetischist habe natürlich alle 8 Heftromane hier stehen. Gibt das Ganze allerdings auch als E-Books? Gibt sie auch im Staffelpaket?
Die gab es auch als Staffelpaket, denn die ersten habe ich als E-Books jeweils staffelweise gezogen.
Eine große Datei mit allen 8 E-Books bekommen, oder?
Nee, das waren, die sind ja, ich habe sie ja gekauft, als sie rauskamen. Insofern kamen die einzeln. Nicht als ein großes E-Book, sondern tatsächlich als einzelne.
Ah, okay. Müsste man dann nochmal gucken. Aber du bist ja auch, glaube ich, der Hörbuchspezialist.
Ja, inzwischen Ende der 80er bin ich dann, oder nee, Ende der 80er habe ich auch gehört, zwischendurch mal. Zwischendurch habe ich tatsächlich angefangen zu switchen auf Hörbücher, weil das Lesen geht zwar immer noch, habe ich nicht verlernt. Aber die Zeit im Auto musste ja auch irgendwie gefüllt werden.
Das,
und da passte das perfekt.
Passt perfekt. Aber das ist nicht so, wie die Silberbände mit Josef Tratnik ihren Abo-Sprecher hat. Da sind, glaube ich, mehrere Sprecher beteiligt.
Das sind mehrere Sprecher, richtig. Und die wechseln sich ab, weil alle 2 Wochen ein Hörbuch zu machen, ist, glaube ich, auch ein bisschen viel für einen Sprecher.
Ist schon, wäre, glaube ich, ein ordentlicher Angang.
Ja. Das ist dann analog zur Erstauflage, ne? Da sind ja auch mehrere Sprecher, die sich abwechseln.
Genau. Richtig, genau. Analog zur Erstauflage sind auch die Sammelbände. Die heißen hier Platin-Edition und sind im Gegensatz zu den Silberbänden nicht mehr geglättet, sondern wirklich schöne Bücher, wo 4 Romane und eine Kurzgeschichte jeweils enthalten sind. Die sind dann leider, ich glaube mit Heftroman 72 sind die letztes Jahr eingestellt worden, zu meinem großen Bedauern. Gibt's noch Dinge zur Darreichungsform? Haben wir was vergessen?
Nee, ich glaube, das sind alle Varianten. Natürlich gab es den ersten Band auf dem Weltcon dargereicht an die Anwesenden direkt.
Richtig. Da gab es diese Special Edition mit Illustrationen von Marisan.
Ja.
Richtig. Und ich ärgere mich noch heute, dass ich zwar Autogramme von Dirk Schulz und Frank Borsch da drin habe, aber Marisan verpasst habe auf dem Weltcon. Jetzt hätte ich tatsächlich ein dreifach signiertes Exemplar in der Sammlung stehen.
Ansonsten haben wir alle Versionen.
Wir haben sie zwar nicht mehr alle, aber alle Versionen, denke ich, kann man so stehen lassen.
Ich habe sie noch nie alle gehabt.
Warum auch? Es ist ja fürchterlich langweilig, alle zu haben.
Genau. Es reicht ja, wenn man so viel Stimmen im Kopf hat, ne?
Ja, ja. Nee, überleg mal, wie das wäre, so Gefühlskomplettest so alle zu haben. Nee, hör auf. Wir schweifen ab. Handlungszusammenfassung. Ihr wollt nicht, dass ich das schon wieder labere, oder?
Na, selbstverständlich.
Na gut. Es ist ja für
Handlungszusammenfassung.
Ich versuche das kurz und knapp, weil das meiste kann man eh in der Peripedia lesen, aber damit wir wenigstens wissen, worüber wir uns hier unterhalten, versuche ich mal kurz zu erzählen. Die klassische Geschichte: Peri Rodan fliegt auf dem Mond, nachdem der Kontakt zur US-amerikanischen Mondbasis abgebrochen ist, und findet dort Rodan völlig unüblich und völlig unbekannt und total neu dieses Kugelraumschiff stehen, wo 2 Akoniten drin sind, Vater und Tochter. Die Tochter können wir uns gleich noch drüber unterhalten, über den Vater auch. Das ist die klassische Neuerzählung des ersten Bandes von Karl Herbert Scheer. Dazu kommt, dass auf der Erde der Klimawandel voll zugeschlagen hat. Die Menschheit ist dabei, sich kurz selber auszurotten oder die Natur oder wechselweise. John Marshall spielt mit und betreibt in Houston das sogenannte Pain Shelter. Das ist so ein bisschen so Xaviers Schule für Hochbegabte im Armenviertel. Irgendwie, das ist eine ganz interessante Geschichte. Dort gibt es zwei Protagonisten, also ein Protagonisten, eine Protagonistin, Sid und Sue. Der eine ist ein ziemlicher Raketennarr und will den Start der Stardust unbedingt sehen. Das gibt einigen Ärger. Und ja, dieser Pain Shelter steht immer spitze auf Knopf und irgendwann kommt John Marshall um die Ecke und sagt, hier, ich greife dir finanziell unter die Arme, dafür musst du ein paar Sachen für dich tun. Erster Band zu Ende. Im zweiten Band der Vision, der Utopie Terrania, da ist von der Utopie, ja, das ist bloß eine Utopie. Auf der Erde herrscht nämlich nach Rodans Landung ziemlich Endzeitstimmung. Die Erde ist quasi wüst und leer. Und Alan D. Merson darf hier groß rauskommen, indem er nämlich eine kleine, das ist im Prinzip so ein Roadmovie-Heft, und Alan D. Merson verliebt sich in eine Truckerin. Und am Ende des Heftes ruft Rodan Terrania aus. Halleluja. Wenn jemand mir beispringen möchte, darf er das gerne tun an der Stelle. Sonst mache ich weiter mit Band 3. In Band 3 will Sid zum Mond, dreht einigermaßen durch. Währenddessen startet der gute Fright, den Erstauflagenleser auch schon kennen, die zweite Mondexpedition und macht die Aetron kaputt. Band 4.
Ich selber.
Was? Wie meinen?
Ich sage, Freit macht die Aetron kaputt und sich selber. Also er sprengt sich quasi selbst in
der
Luft da drin.
Er ist ja quasi der klassische Selbstmordattentäter.
So richtig. Genau.
Ja, aber ich meine, wer braucht, aber egal. Also jedenfalls, der Typ und das Schiff sind am Ende Geschichte. Band 4, Ellert. Ellert darf da so ein bisschen, also auf mich würde der wirken wie so ein Spinner, weil er da in München rumsitzt und irgendwelche Sachen von der Zukunft erzählt. Seine Freunde, wir hatten eben Hommagen, Würdigung. Seine Freunde heißen nämlich Walt und Kahe, was natürlich eine sehr offene Anspielung auf Walter Ernsting und Karl Herbert Scheer ist. Finde ich ein ganz schönes Monument eigentlich, das da gesetzt wurde. Während Ellert da ein bisschen was erzählt, dreht Thora durch, wie sie das öfter so tut. Fliegt zur Venus und entdeckt dort eine 10.000 Jahre alte Festung. Für Erstauflagenleser auch ein bekanntes Ding. Bull dagegen fliegt zum Mond, um zu gucken, ob er noch was aufsammeln kann von dem, was der gute Fright da oben zertrümmert hat. Zugleich wird der gute Crest von Clifford Montarny, ach, ich kenne den Typ nur unter Overhead, aber den Titel Overhead, den hat er in Neo gar nicht. Sondern es ist einfach Clifford Montarny.
Kein Superschurkenname, schrecklich.
Nee, und er hat auch keine Katze, die er da streichelt. Ich fand Overhead total cool. Aber hier ist er einfach Clifford der Böse. Gehen wir nach Band 5. Da, finde ich, haben wir dann endgültig irgendwie so diese X-Men-Atmosphäre, in dem die da die Mutanten auf Oi Island, so einem stürmischen Felsbrocken vor Irland sind. Die bilden den berühmten mentalen Block und erfahren Sids Vergangenheit. Sid ist dieser Mutant, dieser raketenverrückte Mutant, der unbedingt die Stardust sehen wollte. Und die erfahren, dass der früher dann in den Fängen von Clifford Montarny gesteckt hat und sich dort befreien könnte. Die Geschichte ist so fürchterlich, dass da auf diesem Felsen im Atlantik sofort das Mutantenkorps gegründet wird und beschlossen wird, dass man da also den guten Rodan zu Hilfe kommen muss. Mittlerweile hat der Overhead, der nicht so heißen darf, Crest, Manoli und Haggard entführt. Warum erfahren wir, glaube ich, in dem Band noch nicht. Doch. Er weiß nämlich, dass Crest auf der Suche nach der Welt des ewigen Lebens war, auch nicht ganz unbekannt. Jetzt will er Crest entführen, um selber das ewige Leben zu kriegen. Super Schurke. Und die Chinesen verbuddeln am Ende eine Atombombe unter Terrania. Ja, das mit der Terrania-Atombombe geht relativ in die Hose. Die kann am Ende des sechsten Bandes nicht entschärft werden. Der sechste Band dreht sich nämlich um die Geschichte der Gebrüder Goratschin, die hier Irakkriegsveteranen sind. Gleichzeitig wird Crest zum US-Präsidenten gebracht und soll vor Gericht gestellt werden. Gott, was sind wir zivilisiert, wir Menschen. Wir steuern auf das Finale zu. Und da war ich beim Lesen nochmal überrascht, dass nämlich auf der Venus der gute alte Rico steckt, der ja ein ganz klein wenig anders dargestellt wird als in der Erstauflage. Tora erfährt von der Verhaftung ihres Vaters und ist mal wieder stinksauer, wie üblich. Crest, ihr Vater, wird von dem Staranwalt William Tiflor verteidigt. Und Bayun, ein chinesischer General, sagt sich von seiner Regierung los und verhindert, dass Terrania in ein chinesisches Arbeitslager verwandelt wird.
Stürzt dabei gleich die Regierung gleich mit.
Ja, natürlich, bei Chinesen, da geht das ja, ist ja nicht so Realität, Wirklichkeit. Wir kommen zum großen Finale. Das ist so ein bisschen das Durchfegen von allem, was da jetzt aufgemacht wurde. Crest wird natürlich da rausgehauen von seinen terranischen Kumpels. Monterni kann gegen Rico nichts aussetzen, weil das ist ja der Superroboter und da kann er mit seinen Psychokräften nicht irgendwie dran. Und das fand ich ganz interessant. Diejenige, die sich nachher dem Overhead, der nicht so heißen soll, den Garaus macht, das ist nämlich Sue. Die Mutantin, die eigentlich heilen kann, darf hier zum ersten Mal töten. Goratschin wird aufgeweckt, macht gleichzeitig nochmal kurz ein Schiff kaputt, aus dem Tora gerettet werden muss, was ihr die erste menschliche Regung, nämlich ein Danke, abnötigt. Und am Ende ruft Rodan die Terranische Union aus, die Terraner. So, jetzt habe ich genug erzählt, ihr seid dran.
Eine schöne Zusammenfassung.
Ja, finde ich doch auch. Ja. Wobei der Pain Shelter war eigentlich keine Schule für Mutanten oder so etwas, sondern eigentlich nur für heimatlose Jugendliche.
Stimmt.
Aber interessanterweise waren da aber gleich zwei Mutanten drin, die dann später auch ins Mutantenkorps kamen.
Eigentlich waren da ja drei Mutanten drin,
genau.
Weil der Leiter war nämlich auch.
Ja, stimmt. Also, ja, da kommen wir dann ja quasi so schon zu den Parallelen, die man bei den Figuren von Neo in der Erstauflage sehen kann. Es sind ja einige Figuren wirklich übernommen worden.
Am Anfang auch William Tiflor, aber wir haben auch wesentlichere.
Am Anfang sind die auch noch sehr ähnlich zu den Figuren in der Erstauflage. Aber schon in den ersten 8 Bänden, gleich in dieser ersten Staffel, wandelt sich das ja auch.
Fangen wir doch mal mit John Marshall an. Also John Marshall ist der, der in Neo das Pain Shelter gründet. Ich glaube, der ist doch Banker,
ja.
Und hat keinen Bock mehr da drauf. Ne? Und
entdeckt
jetzt sein soziales Gewissen. Was ist denn der in der Erstauflage?
In der Erstauflage ist er auch Banker, also er ist ein Bankangestellter, kein großer Banker oder sonstiges, sondern mehr ein Bankangestellter.
Also ich habe mir da in Neo so einen klassischen Investmentbanker vorgestellt. Also.
Ja, in der Erstauflage, da kannte man das doch, glaube ich, noch gar nicht so in der Form. Er war einfach ein Bankangestellter, der einen Banküberfall gemeldet hat, weil er eben Telepath war und deswegen konnte man diejenigen Bankräuber direkt fassen und dadurch ist Perry auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn sich gleich eingesackt. Hier ist es ein bisschen anders. Hier war er mal Banker und hat sich dann, weil er diesen Job so überhaupt nicht mochte, kann ich gut verstehen, über mit seinem Geld quasi in den Pain Shelter, kann man sagen, eingekauft.
Kann man das sagen?
Ja, ich weiß nicht. Also er hat zumindest sein Geld dafür verwendet, um seine Ersparnisse dafür verwendet, den Pain Shelter weiterzuführen.
Der hat doch diese Stiftung gegründet.
Ja. Genau. Ja. Und hat sich dann um die Jugendlichen gekümmert. Ja. Mehr oder weniger gut. Das ging zwar ein bisschen in die Hose während der Staffel. Gut, das führte dann eben auch zu der Erkenntnis, dass sie Mutanten drin haben. Und er ist doch hier wesentlich stärker, wie eigentlich die meisten Figuren charakterisiert worden, auch sein Innenleben. In der Erstauflage war er eben ja ein Telepath, das war's dann, und Leiter des Mutantenkorps. Hier darf er dann gleich am Anfang telepathisch den Tod einer ihm bekannten Polizistin miterleben, was ihn natürlich auch gleich richtig fertig macht.
Stimmt, diese Szene.
In dieser Schießerei im Shelter, ne?
Ja, ja. Genau. Und was ich schön fand, also er hat ja da diese Human Health Foundation, die seine Freundin oder was auch immer das für ihn ist, seine Geliebte, seine Affäre, keine Ahnung, die das da für ihn quasi managt. Und da gibt's ja diese schöne Szene in dieser Gated Community. Das war ja das, was so damals auch 2011 relativ stark in den Medien propagiert oder nicht propagiert, in den Medien berichtet wurde, dass es das eben gibt. Und das fand ich dann nett, dass er da auch noch jemand an seiner Seite haben darf. Und da taucht ja auch gegen Ende, taucht natürlich auch ein alter Bekannter auf. Der alte schwerreiche Homer G. Adams.
Genau, der gründet im Grunde genommen das Mutantenkorps, indem er sich die ganzen Mutanten da auf diese Insel holt. Und auch dann hinter Perry retten lässt in Australien.
Ja, genau.
Von Rastschubai.
Ich glaube, Adams war es auch, der im ersten Moment die Idee hatte, das Ganze zu so einer Art Mutantenschule umzubauen, also den Shelter. Der wollte nämlich die Schulden tilgen und hat aber als Gegenleistung eben dafür verlangt, hier, du nimmst so ein paar Leute auf, die ich dir bringe. Ich wollte halt speziell begabte Menschen im Shelter haben.
Homer G. Adams ist ja auch im Gegensatz zur Erstauflage kein sogenannter Halbmutant, sondern eben, ja, er hat ein eidetisches Gedächtnis, gut, aber das macht einen ja noch lange nicht zum Mutanten.
Nö, das und er hat zum Beispiel auch Justus Jonas, das hat man ja einfach.
Also. Er ist jetzt auch gut, er kann gut in der Wirtschaft umgehen, aber eben auch das kann andere, dafür braucht man keine Mutantengaben. Und es ist, wie man in Neo eben sieht, das ist auch nicht nötig.
Du sagst Wirtschaft. Lass mal kurz über die Wirtschaft sprechen. Ja. Er ist ja in Neo bereits CEO der General Cosmic Company. Das ist ja auch ein Name, der schon aus der Erstauflage bekannt ist. Aber ist er das da schon direkt in der Erstauflage auch? Oder gründet er erst diese General Cosmic Company, um da diesen unglaublichen Coup zu landen, Rodan erstmal die Kohle zu besorgen?
In der Erstauflage geht es genau darum, die GCC zu gründen, um der dritten Macht richtig massig Kohle zu verschaffen.
Durch, heute würden gewisse Börsengesetze, glaube ich, dagegen sprechen.
Zwielichtige Mittel würde ich das mal nennen.
Wenn man der Sache wohlgesonnen ist.
Ja, zum guten Zweck.
Der Zweck heiligt auch dieses Mittel.
Ja, bei der Erstauflage zu Anfang immer, oder?
Ja, genau. Der Weg zur Hölle und so, ne?
Auf jeden Fall. Aber deshalb finde ich es hier umso schöner, dass das umgangen wird, indem er einfach da schon Chef der General Cosmic Company ist. Und dieses Geldsorgen-Ding bleibt ja auch aus in Neo, indem man einfach die dritte Macht nicht so plöpp entstehen lässt, sondern die gibt's ja gar nicht. Terranier, die müssen ja echt übel kämpfen. Ich meine, die werden da halb chinesisches Gefangenlager und solche Geschichten.
Ja, zumindest sollen sie es werden, was aber dann doch nicht kommt, da sie ja noch trotz allem ihre Verbündeten haben, was ja auch ein bisschen analog der Erstauflage ist. Es finden sich eben durchaus in höheren oder mittleren Rängen Leute, die sie unterstützen wollen, weil sie eben finden, das ist eine gute Sache.
Und begrüßen ihre Aussage.
Zum Beispiel.
Der bei einer Erstauflage, glaube ich, irgendwie Chef von einem Geheimdienst ist und hier ist er ein einfacher Agent, oder?
Ja, er war der Chef des westlichen Geheimdienstes.
Ja, genau. Er
hatte auch irgendeine Abkürzung, internationale, was auch immer, Organisation, so eine Pseudo-Geheimdienst des Westens. Während er hier eben, naja, im mittleren Bereich.
Moment. Ihr redet von Alan D. Mercent, oder?
Ja, ja.
Ja, ja, genau.
Okay. Ja, ich war ganz kurz mit meiner Sprudelflasche beschäftigt.
Ja, wir meinen Alan.
Danke.
Der Mann, der mit der Truckerin unterwegs ist.
Richtig. Ich find Alan D. Mercent auch recht schön beschrieben. Da dieses kleine Hutzelmännchen. Ich habe mir da irgendwie so Higgins in Abgehalftert vorgestellt, irgendwie. Hatte ich beim Lesen vor Augen nochmal.
Die Frisur würde passen.
Ich glaube, so ein braunes Kordjackett hatte der in meinem Kopf an. Da irgendwie so
Unter der Halbglatze da.
Ja, und dann steigt er da in diesen Truck und meint, er ist der Superagent und die Truckerin Iga Tolu, ich krieg den Namen nie auf die Kette. Tolu, keine Ahnung. Tolu Ziski, was weiß ich. Hat ihn da, glaube ich, in drei Sätzen um Finger gewickelt und sagte mal, pass mal auf, Kleiner, so nicht. Das fand ich wirklich schön, diese Szene. Wie er da mit seinem Benzinkanisterchen über die Straße läuft. Wo will der eigentlich hin? Warum wird der eigentlich von dieser Truckerin mitgenommen?
Sie hat ein gutes Herz.
Der will doch tatsächlich, der will da hin, oder? Der will nach China fahren, oder?
Ja, ich glaube auch.
Ja, da fährst du natürlich mit dem Auto hin, ne?
Tulu Ziyaki heißt sie.
Tulu Ziyaki auch
schön,
immer,
ja. Schön finde ich ja auch ihren Spitznamen, Wonderbra.
Wonderbra, nennen wir sie doch einfach Wonderbra.
Christian, das sagt ja gleich etwas über ihre Oberweite aus.
Nein, genau das nehme ich eben nicht. Das, mit diesem Vorurteil räumt sie ja dann im 37. Satz auf, dass sie eben das genau irgendwie nicht hat. Ich glaube, da gab es so eine Szene.
Was ich besonders gut fand, war die Art und Weise, wie man mit der Figur des Flipper umgegangen ist, Neo.
Und zwar?
In der Erstauflage ja ziemlich... wie soll man sagen? Er wurde abserviert.
Ja, der ist da und dann ist er tot, oder?
Ja, in den Silberbänden ist er sogar, verschwindet er komplett aus der Geschichte, nachdem sie gelandet sind und man ihm gesagt hat, ja, du kannst jederzeit gehen. Und dann nimmt man ihn mit und dann ist er weg. In den Heften selbst wird er ja nochmal verhört und stirbt dabei. Und hier hatte er ja bis Band 8 im Grunde genommen, oder war es Band 8 oder
was? Ja, Band 8.
Band 8. So eine durchgehende Handlung auch durchaus, dass er immer wieder mal auftaucht und eine positive Entwicklung durchaus durchmacht, auch wenn er anfangs genau wie der Erstauflagenflipper gegen die Gründung der dritten Macht ist, damit seinen Frieden macht.
Ah, ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Und das Rausgehen hat ja auch einen Grund hier, seine Freundin Beth Gale ist ja bei einer Bergexpedition verschollen. Er kriegt tatsächlich auch ein Motiv und wird nicht nur, du kannst gehen, wiedersehen. Der Autor hatte ich nur reingeschrieben, weil er noch eine Konturliege in der Rakete frei hatte. Wiedersehen. Ja. Wen haben wir denn noch an Erstauflagenpersonal, der hier neu beleuchtet wird? Außer
grundsätzlich würde ich da Reginald Bull natürlich...
Den habe ich jetzt zu den Klassikern gezählt.
Ja, aber er wird trotzdem neu beleuchtet. Also,
ja, aber ich sage, wen haben wir denn noch so aus dem mittleren Management, sag ich mal? Wer darf denn da noch mitspielen?
Pounder taucht öfter auf.
Richtig.
Auch längere Zeit noch später.
Ja. Meine Lieblingsszene mit Leslie Pounder ist übrigens nicht aus der Staffel, sondern aus der zweiten Staffel, wo Pounder da irgendwie Raumschiff-Kommandant ist und Rodan ihm Befehle geben darf.
Ja, das ist ein Traum.
Das ist herrlich, aber das kommt erst in Staffel 2. Da reden wir später drüber.
Wir reden auch noch über das Raumschiff mit seinem Namen.
Aber selbstverständlich.
Ja.
Ja, und dann haben wir natürlich Crest.
Ist das jetzt, das ist auch nicht mittleres Management. Im Gegenteil.
Ja, okay. Das würde ich auch sagen.
Ja, gut. Also, wen haben wir denn dann noch im mittleren Management?
Manoli?
William Tiflor.
Tiflor, Manoli. Ja, wobei Manoli. Doch.
Doch, Manoli bleibt uns auch lange erhalten.
Manoli Richtig. Bleibt noch ein ganzes Weilchen erhalten, wobei, finde, er ist in Neo ähnlich farblos wie in der Erstauflage.
Ja, das stimmt. Da finde ich fast Frank Haggard noch, besser charakterisiert, der ja auch dann später noch, aber das greift jetzt weit vor, aber seiner Leidenschaft für eine bestimmte Sportart frönt und mit einer anderen Rasse Spiele organisiert. So, ne? Ja, also den finde ich gut.
Kommt das in dieser Staffel vor, wo sich der todkranke Crest mit dem HIV infiziert in Afrika?
Ja. Nein, er ist ja infiziert. Das ist ja seine Krankheit. Es ist ja im Grunde genommen eine Abart des HIV-Virus hat er ja. Es ist ja jetzt, Leukämie, wie man es nimmt.
Ja, beides.
Beides, ja. Aber das, ja, er kommt nach Afrika. Ich frage mich, ob das jetzt eine kleine Anspielung auf den Film wohl war. Weil der hat ja auch in Afrika gespielt.
Ja, stimmt. Sehr möglich.
Also, wir kommen ja nach Äthiopien in diese HIV-Klinik, die von Haggard geleitet wird.
Deshalb kam ich drauf.
Genau, und von dort werden sie auch von dem Nicht-Overhead entsprechend entführt.
Ja. Ja, wobei, ja. Wobei wir dann beim Nicht-Overhead wären. Der gute Clifford. Der ja hier eindeutig der Superschurke sein darf. Auch über relativ lang ist er eigentlich einer der Schurken der Staffel. Und in der Erstauflage darf er ja mal irgendwie 3-4 Hefte mitspielen und dann ist das Thema auch wieder durch.
Wobei er auch hier, wie viele Figuren in Neo, wesentlich glaubwürdiger ist und hey, er hat ein vernünftiges Motiv, könnte man sagen.
Ja, genau. Er ist nicht nur Superschurke, sondern man versteht auch, warum er so ist, wie er ist.
Ja. Erzähl.
Naja, also da muss man ja weit ausholen. Ne? Also mit seinem Kumpel Goracin, also dem einen Goracin, ich glaube Ivanovic, oder mit beiden, war er ja im Irakkrieg. Alle wurden sie da irgendwie verwundet. Dann später hat Ivanovic Goracin in Mexiko eine Forschungseinheit, Institut, wie auch immer man es nennen will, aufgebaut, um parabegabte Menschen zu erforschen und deren Fähigkeiten irgendwie für die Regierung nutzbar zu machen. Da ist er dann dazugestoßen, war eigentlich nur der Angestellte von Goracin und seine große Liebe hat da irgendwie auch gearbeitet. So. Und beim Fluchtversuch von Cid Gonzales, dem einen Mutanten, der dann später im Pain Shelter ist, ist seine Freundin ums Leben gekommen. Ich glaube, das war so der letzte Auslöser, der dazu geführt hat, dass irgendwie ein Schalter umgelegt wurde.
Der Rache-Schalter.
Genau.
Yeah. Ja gut, aber wie jeder gute Bösewicht heutzutage hat er eben seine Backstory und seine schwache Stelle und wir können auch verstehen, warum er böse ist. Nicht einfach nur so, hey, ich bin jetzt hier, pull euch alle um.
Ja, wobei diese ja dann auch hinterher sogar noch ein bisschen erweitert wird, als er erfährt, dass Crest auf der Suche nach dem Planeten des ewigen Lebens ist. Und ja, das ist natürlich ein Ziel, das kann man sich auch dann stecken, ne? Das nimmt er sich dann auch an und möchte da gerne wissen, wie er da rankommt.
Wie fandet ihr, dass die Goracins diesmal keine siamesischen Zwillinge sind, sondern
waren ja siamesische Zwillinge, wurden nur bei Neo getrennt. Aber grundsätzlich war es für mich erstmal so ein bisschen verstörend und ich habe auch einen Moment gebraucht, bis ich gerafft habe, dass der Typ nur einen Kopf hat.
Ja. Einerseits war es ja ein bisschen schade, dachte man sich dann, hey, da ist jetzt diese tolle Figur aus der Erstauflage mit den zwei Köpfen nicht da. Ach, schade, schade. Das wäre doch mal ein exotisches Element. Andererseits natürlich hat man hier wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Realismus gehen wollen. Und ja, da sind siamesische Zwillinge natürlich passender.
Du redest von Realismus bei Mutanten. Gewagte These. Ich weiß nicht, ich habe die beiden Goracins in der Erstauflage irgendwie. Ich verbuche die so ein bisschen unter Faszination dafür, dieses wird ja oft auch als die klassischen Goracins werden ja oft auch als Monster dargestellt oder als Monster eingesetzt. Und vor diesem Hintergrund finde ich es einfach gut, dass sie diese Rolle hier eben nicht spielen.
Sie müssen jetzt auch in diesem Fall auch nicht gemeinsam agieren, um irgendwas anzuzünden.
Was sie aber können. Also zumindest Ivan Goracin.
Beide können das.
Beide können es alleine. Ja. Brauchen zwar eine gewisse Zeit, um das wirklich zu kontrollieren. Zumindest Ivan später, weil der liegt ja im Koma. Anfangs.
Ja.
Aber ja, sie können es.
Aber der erwacht ja und bombt erstmal Thoras Raumschiff weg, weswegen die überhaupt gerettet werden muss, ne?
Ein Beiboot.
Ja, gut, aber ja. Ja, wobei ich finde das schon komisch, der wacht auf und macht erstmal das Raumschiff kaputt. Ich fand das irgendwie...
Er war ja beeinflusst.
Ja, gut. Für mich sieht das so wie der Knaller am Ende aus. Das wäre irgendwie eleganter gegangen, aber ich... Keine Ahnung.
es geht eben eine Menge kaputt. Und was sich eben auch ein bisschen durch Neo durchzieht, die ganze Technologie, die man dort theoretisch haben könnte, hat man nicht, weil immer alles kaputt gemacht wird.
Ja, das ja, ist leider...
Ja, wobei ich das auch realistisch irgendwo finde. Ich meine, stell dir mal vor, jetzt würde hier so ein Arkonide in deinem Vorgarten sein, wie Weiland in dem guten alten Louis Dufresne-Film und deine Kohlsuppe haben wollen. Die Technik verstehst du nicht. Und ich glaube nicht, dass du das irgendwie glaubwürdig beschreiben kannst, dass du dich in dieses Raumschiff setzt und damit mal lockerflockig wegfliegst.
Und es gibt keine Hypnoschulung.
Nee, null. Stimmt, das gab's ja in der Erstauflage.
Komm, ja, so eben, klick, erzähl alles
dir drin. Einen vom Pferd, während ich dich hypnotisiere.
Ja, da ist nix. Und auch keine Psychostrahler.
Ja, Gott sei Dank.
Ja.
Und ich meine, dieses Motiv, was kaputt zu machen, vor dem man vielleicht potenziell auch Angst hat, finde ich auch noch mal glaubwürdiger als eine Hypnoschulung. Und Terrania ist ja jetzt auch nicht so der strahlende Held am Ende der
Acht. Das ist ja mehr so eine Utopie eben, eine Vision, Terrania. Kommt zu uns, wir bauen was auf. Wobei das Aufbauen der Stadt, das machen ja mehr die Roboter.
Das machen arkonidische Roboter und da, wo sie nicht bauen, ist Terrania erstmal auch eine Zeltstadt in der Wüste.
Richtig. Aber da zeigt sich dann aber auch durchaus die Überlegenheit, auch an manchen anderen Stellen, der arkonidischen Technik, die weit über das hinausgeht, was die Arkoniden in der Erstauflage hatten. Nämlich was eben Robotertechnologie und Nanotechnologie angeht. Die Schiffe reparieren sich auch durchaus mal wirklich selber. Da muss man jetzt nicht irgendwelche Sachen austauschen. Das wurde zwar in der Erstauflage durchaus bei kleinen Geräten mit Selbstreparaturautomatik angesprochen, aber zumindest in der ersten Staffel von Neo wurde das wesentlich mehr reingebracht. Raumschiffe können sich selbst reparieren durch Nanotechnologie. Und die Roboter, die bauen mal eben, ein paar Roboter bauen sich mal eben so eine Stadt auf. Inklusive den Stardust Tower.
Ja gut, aber Nanotechnologie war ja auch etwas, was 2011 in den populärwissenschaftlichen Magazinen dann auftauchte.
Ja.
Und auch für breite Massen zum ersten Mal unbekannt war.
Und in der Erstauflage taucht es dann ja auch auf. Also, können wir doch sicher dafür auch brauchen.
Nein, es gibt kein Crossover. Erstes Strick'sches Gesetz.
Genau.
Genau.
Außer Ernst Ellert.
Außer was?
Außer Ernst Ellert, der darf überall auftauchen.
Ja, aber es ist ja ein anderer Ernst Ellert. Und was ist
da jetzt überhaupt? Da bin ich mir ja nicht
so sicher. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Der Erstauflagen-Ellert, der momentan da ist, der hat gewisse Parallelen zu dem Neo-Ellert.
Ach so.
Weil das ist ja auch wieder der alte Ellert.
Doch ein Multiversum. Wir werden es irgendwann erfahren.
Sag nur Scherung.
Oh, hallo, er hat das böse Wort gesagt. Er hat das böse Wort gesagt.
Ach ja, Entschuldigung.
Wir reden über
Neo gibt es keine Scherung.
Nein, aber es gibt Cookie. Aber nein, der kommt auch erst in der nächsten Folge. Alles gut.
Fangen wir nicht mit Cookie an.
Nein, ich fange nicht mit Cookie an. Es ist schlimm genug. Nein, ich finde ja Julia Tiflor auch in Ordnung. Ich finde es ja schön, dass sein Vater da ist und auch Anwalt sein darf. Finde ich super. Haben wir das mittlere Management und die Schurken damit durch? Also die bekannten
Schurken. Es gibt ja auch neue Figuren. Also was das mittlere Management oder die unteren Chargen, nenne ich sie mal, haben wir natürlich ein paar auch gleich, wo gleich zu Anfang klargestellt wird, dass das Neo eben keine Erstauflage ist, nämlich der Erstauflagen-Zweitperry Michael Fright ist tot. Gleich am Anfang.
Möp.
Tada. Ja, der wurde ja in der Erstauflage wirklich nur als Stellvertreter und so verwendet und
ja. Ja, der noch fast genauso aussah.
Genau, und alles dumm, ne? Er konnte, eigentlich hatte er nichts, was wirklich ihn irgendwie vor anderen auszeichnete. Das hat er in Neo jetzt doch, nämlich die Tatsache, dass er tot ist.
Ich fand ihn in Neo doof.
Jetzt nicht besonders sympathisch, was das
angeht. Ich fand ihn so hasserfüllt, irgendwie so. Der wurde mir immer vorgezogen auf der Akademie, ist voll doof, jetzt fliege ich auf den Mond und mache alles kaputt.
Das ist halt ein Neidhammel, ne?
Ja, aber für mich.
Und ein Befehlsempfänger.
Ja, aber das für mich war der zu eindeutig oder eindimensional befehlsempfängerig.
Ja, deswegen musste er sich auch in die Luft sprengen.
Genau, er musste einfach weg, den, nicht, dass jemand noch auf die Idee kommt, ja, mit dem müssen wir jetzt noch was machen, weil in der Erstauflage ist er noch und da wir keine Parallelen haben, muss er weg.
Wiedersehen. Tschö.
Genau.
Ja, und, also ich.
Ja, ein paar Mutanten gibt's natürlich auch noch, die es auch aus der ersten Auflage geschafft haben, wie Taku Kakuta.
Wobei es da auch fast nur beim Name-Dropping bleibt, ne?
Ja, ja. Ja, wobei, nee, nicht nur Name-Dropping, sie haben auch die Fähigkeiten. Wobei, da zu den Fähigkeiten der Mutanten können wir auch nochmal kommen. Aber Taku Kakuta ist Teleporter, Wuyo Sengu ist ein ja, Späher, auch Rastuba ist ein Teleporter, John Marsh ist ein Telepath.
Wobei, ich hatte nicht das Gefühl in Neo, also in der ersten Auflage hatte ich immer das Gefühl so, hey, wir haben ein Problem, lass uns einen Mutanten erfinden und uns ihm einen komischen Namen geben. Das fand ich so ein bisschen unaufgeräumt und irgendwie so, wir haben keine Lösung für das Problem, bam, lass uns einen Mutanten erfinden. Das fand ich jedoch wesentlich schöner gelöst.
Ja, ja, vor allem, weil die Mutanten etwas anders funktionieren, ne?
Erzähl. Genau.
Naja, grundsätzlich in der Erstauflage, du hast einen Telepathen, der liest halt Gedanken, so viel er will, also gefühlt. Das funktioniert in Neo ja nicht ganz so und speziell bei Cid Gonzales, der sich dann zwischendrin verausgabt, zu viele Teleportersprünge macht. Die verbrennen dabei halt so viele Kalorien, dass man zusehen kann, wie sie dünner werden und Energie verbrauchen und irgendwann zusammenklappen. Sodass die Mutanten in Neo nicht so potent sind wie die in der Erstauflage und dementsprechend auch nicht die Allzweckwaffe, die man vom Original Roden kennt.
Dafür ist es die ideale Schlankheitskur.
Das stimmt, ich hätte das auch gerne manchmal.
Ja, Cid Gonzales schafft es, von einem pummeligen Teenager zu einem schlanken Typen zu werden.
Das alles nur durch Rumspringen. Wir müssen dafür zu Zumba-Kursen gehen und Geld bezahlen. Ich prangere das an.
Ja.
Genau. Man muss auch mal einen flachen Karlauer machen können, oder?
Es kommen auch ein paar mehr Arkoniden rein, oder sollte ich sagen Halb-Arkoniden, nämlich zwei genau gesagt. Nämlich Quinius Doctor zum Beispiel, die auch eine etwas weiter ausgedehnte Rolle hat, auch noch in weiteren Staffeln. Hm. Und die später, nach der es später sogar ein Raumschiff benannt wird. Und die dürfen tatsächlich auch in der Handlung mitspielen. Das heißt, nicht alle Arkoniden auf der Aetron sind doof.
Und liegen unter ihren Messingspielhauben.
Ja, schon wieder hier Crossover-Erwähnung. So geht das nicht.
Echt.
Also den Namen soll ich dir auf die Finger hauen?
Nein, au!
Virtuell bist du die Finger gehauen.
Na bitte.
Also wirklich. Also zumindest die Halbarkoniden haben eben noch was drauf, deswegen sind sie wahrscheinlich auch an Bord des Schiffes. Die Besatzung ist zwar auch jetzt nicht wirklich besonders groß, da die arkonidischen Raumschiffe auch durchaus wesentlich automatisierter sind als in der Erstauflage.
Ja, und ich sag mal so, wenn ich die Welt des ewigen Lebens suchen würde, würde ich jetzt vielleicht auch nicht die riesen Besatzung mitnehmen, oder?
Und die wollen ja vielleicht das noch abnehmen. Wer weiß.
Aber wir werden ja über die Arkoniden noch genügend, über die Neo-Arkoniden noch genügend erfahren.
Genau, da gibt's noch genug zu hören oder zu lesen. Da muss man jetzt nicht so unbedingt.
Ich fand das so schön, dass der erste Arkonide, der auf die Erde kommt, erstmal vor Gericht gestellt wird.
Hat ich Spaß. Hat er ja auch verdient.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, es ist immerhin, hat er das eigentlich gemacht oder was Tova?
Ich glaube, das war Tora.
Sie war die Kommandantin. Also hat sie das befohlen. Er ist ja eigentlich nur der wissenschaftliche Leiter der Expedition.
Wenn es um was kaputt machen geht, war es immer Tora.
Ja.
Ja.
Sie macht ja auch Dinge kaputt.
Ne? Gibt es irgendwas, was Tora nicht kaputt macht?
Gewisse Sehenswürdigkeiten, die sie kaputt macht.
Später wird Tora echt handzahm.
Ja. Naja, ganz so handzahm ist
sie momentan auch nicht. Aber sie zerstört keine Eiffeltürme mehr.
Nee. Ja. Ja, das wird ja auch später nochmal erwähnt, so in einer Geschichte. Nein, es ist keine Geschichtsstunde. In den aktuellen Bänden wird das nochmal erwähnt.
Das ja, sie wird auch älter. Zwar wenig in Neo, aber sie wird auch älter.
Ich glaube, Perry zieht sie irgendwann damit auf oder einer der beiden Söhne oder so. Aber das ist jetzt gespoilert hier.
Ja, wir wollen hier nichts spoilern.
Nein? Nein. Ach, wir bleiben in den ersten 8 Bänden.
Genau.
Ja, und damit reden wir eigentlich schon über die Top-Riege der Erstauflagen Bekanntheit, bekannte Namenträger. Thora und Crest, die da auf dem Mond gestrandet sind mit einem kleinen Motorschaden und da eben mal den Reifen wechseln müssen.
Ja.
Also ich hatte den Eindruck, dass die sich nicht sonderlich unterscheiden.
Ursprünglich nicht, würde ich auch so sagen. Ja.
Also ich rede jetzt nur von den ersten 8 Bänden, ne?
Ja. Da bin ich bei dir.
Genau, also Crest, Crest ist vielleicht nicht ganz so zuvorkommend wie der Erstauflagen-Crest.
Da war er der weise alte Mann und
er hat ja sofort alles rausgegeben, was nur geht, ne?
Genau, und weil er ja in den Terranen die neuen Arkoniden, die er total verweichlicht und tralala und gedöns und ja, da ist er schon sehr.
Aber Thora ist so, so ziemlich 1:1 erstmal übernommen worden. Da konnte man auch nicht wirklich was besser machen.
Nee, das ist eine 1A top schlecht gelaunte Blondine.
Ja, die auch gerne mal um sich schlägt, beziehungsweise schießt.
Mit allem, was so da ist. Ja. Steht im Weg, was will, egal.
Und der einzige Unterschied ist vielleicht, dass ihr Neo noch viel mehr Grund dazu hat, das auch wirklich zu tun, was sie dann ja auch tut.
Während mehr Grund, Neo was zu tun. Erzähl, welchen Grund sie hat.
Ja, die Entführung von Crest ist ja nun wirklich Grund genug, dass sie mal eben den Eiffelturm einschmelzt. Kann man wohl so sagen.
Ja.
Also bleiben wir mal beim Eiffelturm, sind ja noch ein paar andere Sachen kaputt das gegangen.
Und sie waren sich da erdreisten, ihren Vater vor Gericht zu stellen.
Oder genau. Eben. Und sie war ja noch relativ freundlich da, ne? Sie hat ja vorher angedroht, sie zerstört die Erde und hat dann nur den Eiffelturm geschreddert, also.
Ja, gut, das hatte sie in der Erstauflage auch angekündigt, dass sie das könnte.
Moment, in der Erstauflage brennt sie ja nochmal erstmal ein Loch in die Sahara, oder?
Das war nicht auf ihre Veranlassung, das war Perrys Wunsch.
Richtig.
Er hat gesagt, wollen wir mal eine kleine Demonstration machen, wozu wir fähig sind? Und dann schießt sie mal eben von der Rückseite des Mondes ein Loch in die Sahara.
Moment, mit welcher Waffe?
Naja, wahrscheinlich dieselbe Waffe, mit der sie dann später die Atombombe unter der Stardust vernichtet hat. Ne? Wie nannte man das da irgendwie?
Ich glaube, mysteriöse Superwaffe.
Das Ding hatte tatsächlich einen Namen, wo das Ding in einem bestimmten Punkt konzentriert wurde, die Energie, und dort erst ihre Wirkung entfaltet hat.
Ja, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, aber wenn du das sagst, wird es so sein.
Ja. Ich dachte damals immer, das müsste es dann wahrscheinlich auch da gewesen sein, weil es sei denn, sie hat ein Beiboot wieder genommen, weil von der Aetron, wenn die auf der Rückseite des Mondes ist, dann
Ja, da schießt sie um die Ecke, jetzt stellt euch nicht so an, echt.
Ah, die hat wahrscheinlich Spiegel.
Raumkrümmung und so.
Naja.
Paar kleine schwarze Löcher im Weg und keine Ahnung.
Übrigens hat uns gerade noch niemand Ente gesagt. Ich möchte das nur kurz einwerfen.
Wo ist eine Ente?
Da war eine Ente im Weg und die hat das dann reflektiert.
Über Ente gespielt.
Ja.
Großartig. Reginald Bull.
Ja.
Die Nummer 2.
Der ist wesentlich besser dargestellt und das zieht sich auch weiter in der Zukunft noch so raus.
Er
ist nicht mehr der Pausenclown. Denn das war ja in der Erstauflage ein wenig.
Ja, das fängt ja schon bei seinem Spitznamen an. In der Erstauflage heißt er ja durchgehend Bully. Bei Neo kommt dieser Spitzname nicht einmal vor, er heißt Reg. So. Das alleine macht ihn schon weniger pausenclownig irgendwie.
Ja, das liegt aber auch wohl daran, dass man ihn zum Beispiel auch in den USA bei der ersten Übersetzung nicht Bully nennen durfte. Oder Bully.
Ja.
Weil das kommt da nicht so gut und das hat man dann irgendwann auch erkannt, dass das kein guter Name ist für eine positive Figur. Und da ist natürlich der Spitzname Red viel passender.
Ich empfand ihn aber in Neo als deutlich gleichwertigeren Partner.
Ja.
Nicht so dieser Sidekick mit den komischen roten Haaren irgendwie.
Naja, definitiv, ich spoilere mal einfach so, ich muss dich immer wieder raushauen, sagt er zu Perry, ne?
Stimmt.
Keine Sorge, wenn du mal wieder rausgehauen werden musst, bin ich da. Und das stimmt er dann ja auch.
Ich hatte auch bei den ganz am Anfang der Erstauflage, ja gut, ich meine, in Band 1 spielt er mit und dann hat er irgendwie eine kleine Pause. Da war für mich eine Zeit lang gar nicht klar, dass er da der Stellvertreter sein soll.
Naja, er wurde ja auch weggeschickt, um eben, ja, was eigentlich, Ersatzteile besorgen.
Irgendwas.
Er musste
ich rede ja von der Erstauflage, ne? Er soll ja jetzt nicht da die Dosoma ausschlachten. In der Erstauflage war eine Zeit lang, der ersten drei, vier Hefte war er, ja, abgemeldet und war erst, er wurde zwar erwähnt als Stellvertreter Perry Rodans, hat diese Rolle eigentlich aber erst ein paar Hefte später gekriegt. Und hier ist er ja, was ist er hier? Der gleichberechtigte Kollege.
Besser charakterisiert, glaubwürdiger.
Ja, auf jeden Fall.
Er ist zwar immer noch durchaus aufbrausend und hat ein dickes Temperament.
Ja gut, ich meine, sowas brauchst du neben so einem Rodan ja auch.
Aber er ist auf jeden Fall nicht der lustige Dicke. Wie ginge das auch eigentlich? Ich sage nur, er ist ein Raumfahrer, der nach zum Mond geschickt wurde. Ich glaube kaum, dass man da so kleine pummelige Pausenclowns hinschicken kann.
Die von Gookie unter der Decke festgehalten werden dürfen.
Ja gut, das darf aber trotzdem in Neo auch.
Ja, aber nicht. Wir spoilern schon wieder. Das ist in Staffel 2. Aber da fand ich das wesentlich geschmackvoller. Also ich fand die Szene nicht so albern.
Es war auch mehr so eine. Das war auch mehr so eine Hommage. Es gibt ja auch durchaus einige Hommagen an die Erstauflage da drin, was auch nicht so schlecht ist.
Nee,
überhaupt nicht. Setzt hier rein Grenzen. Und das wird ja noch viel stärker später noch ausgebaut, auch bei den Mutanten. Die waren ja eigentlich nur, ja, ihre Fähigkeit, mehr nicht. Hier sind sie tatsächlich Menschen oder Aliens.
Ja, was auch immer.
Ja.
Wer ist eigentlich Perry Rodan in Neo?
Man könnte ihn, während man ihn in der Erstauflage noch als den Macher an sich ansehen,
der Sofortumschalter.
Ja, der Sofortumschalter. Das nennt man ihn in Neo auch ein bisschen, aber er lehnt das ja ein bisschen ab. Er ist einfach nur schnell im Denken.
Was er als Risikopilot gefälligst zu sein hat, oder?
Er ist eben die perfekte Ente.
Ja, und er ist kein latenter Telepath, darauf lege ich ja Wert.
Ganz wichtig, ganz wichtig. Es ist kein, und auch das Sofortumschalten ist keine Halbmutantenfähigkeit, er hat nichts von einem Mutanten, nein.
Und er ist auch nicht dieser glatte Superheld.
Ja, er ist mehr so ein Richtungsgeber. In gewisser Weise, aber eben.
Er hat ganz klar eine Vision.
Ja, er hat eine Vision, aber er ist jetzt nicht derjenige, der alles machen muss und auch nicht der alles machen kann. Und man merkt deutlich, dass die Handlung sich eben nicht nur um ihn dreht. Am Anfang in der ersten Staffel denkt man sich auch, ja gut, ja, ist jetzt da hin und hat jetzt die dritte Macht gegründet, aber im Endeffekt, wie soll aus ihm jetzt diese legendäre Figur werden?
Ich meine, da kommt ja sicherlich auch der Zeitgeist rein. Wenn du in den 60er Jahren einen Manager, einen Macher hast, dann schilderst du den anders als jemanden, den du heute als Risikopilot und Visionär und Taktgeber und Ideengeber für so ein Projekt dir ausdenkst.
Ja.
Jemand wie der 60er Jahre Rodan, der würde heute nicht mehr funktionieren.
Ja, genau. Also der 60er Jahre Rodan war ja auch relativ autoritär. Hat ganz klar vorgegeben, so machen wir es und so wurde es dann gemacht. Der Neo-Rodan ist ja tatsächlich eher nachdenklich, überlegt, hat andere ethische Wertvorstellungen, tut sich schwer damit, irgendwas zu tun, was vielleicht rechtlich oder ethisch nicht so ganz in Ordnung ist. Und hat daran auch dann noch nachträglich zu knabbern. Also es kommt speziell dann später nochmal ganz deutlich durch, aber auch schon zu Anfang, finde ich.
Also er hat ganz eindeutig mehr Skrupel als der Erstauflagen-Rodan. und würde Dinge, die der getan hat, niemals tun. Beispiel eben irgendwelche Siedler aussetzen oder so. Ach, das ist ja erst auf der LSC vielleicht.
Ja, oder komische Firmen gründen lassen, um damit elend viel Geld zu verdienen. Ergaunern, Verbrechen, egal.
Er gibt eine Vision vor, er ist auch durchaus aktiv. Das wird dann später auch mehr. Aber am Anfang ist es eben noch so, dass er eigentlich ein bisschen mehr im Hintergrund ist. Und gar nicht mal so sehr der Macher.
Er ist mehr Mensch als der erste Flaggen Rodan.
Seine ethischen Prinzipien sind so stark, dass man allerdings auch manchmal auf die Idee kommt, kann sowas überhaupt überleben? Dass er vielleicht ein bisschen zu viel Skrupel hat, Dinge zu tun, die getan werden müssen, und er stattdessen ein bisschen zögert und eher noch reden will, wo eigentlich gar nicht mehr geredet werden kann.
Ja, aber das hat auch schon Captain Picard so getan.
Ja, was ja auch, wenn man was in der Hinterhand hat, auch
ich
was
funktionieren kann.
Ich habe auch Ente verstanden.
Ja, wenn man was in der Hinterhand hat. Stimmt, Rodan hat in der Vision Terrania tatsächlich kaum was in der Hinterhand.
Ja, vor allem nachdem die Aetron auch wirklich hinüber ist und die am Ende sogar noch die Tosoma, was war es, Tosoma 9 oder so, das Beiboot, das auf der Venus gefunden wurde, auch noch weg ist. Also es finden sich anscheinend noch so einige akronidische Relikte im Sonnensystem. Nachdem das alles weg ist, hat er ja nicht wirklich was. Und zwischendurch muss er auch wirklich mit Kleinkram auskommen und hat trotzdem extreme Skrupel, was ihn einerseits sympathisch macht, andererseits denkt man sich, ist der überhaupt überlebensfähig?
Ja, man hat manchmal den Eindruck, er ist ein Zauderer und nicht entscheidungsfreudig genug einfach. Ja.
Ich finde es aber auch wieder glaubwürdiger. Stell dir vor, du bist da, sollst da auf dem Mond nachgucken, weil da irgendwelche Funksignale ausgefallen sind und dann entdeckst du irgendwelche Aliens und musst dir überlegen, was machst du mit den Aliens? Wie lenkst du deine Mitmenschen oder wie verkaufst du das deinen Mitmenschen und du spürst, dass da eine immense Verantwortung auf dir zu lasten beginnt, finde ich auch deutlich glaubwürdiger als der glatte Sofortumschalter der 60er.
Glaubwürdiger auf jeden Fall. Manchmal ist er mir ein bisschen zu zauderhaft, aber das ist so, ja, wahrscheinlich auch der Vergleich mit dem Roden, den man vorher kannte. Ne? So.
Und da bin ich, jetzt machen wir eine kleine Zeitreise, also hier, wo wir hier sitzen, heute ist der 25.01.2019, demnächst erscheint ja das große Buch von Andreas Eschbach. Wie ihm dieser Spagat gelingt, ein modernes Buch zu schreiben und gleichzeitig aber auch diesen doch sehr antiquierten Rodan der Erstauflage zu schildern. Also dieses Buch, was ja vor Band 1 spielt, was so im Prinzip Band 0 sein soll.
Ja, bin ich auch sehr gespannt.
Ja, und das, vor allem ist es ja auch, er muss ja nicht nur den Spagat zu Band 1 der Erstauflage bringen, sondern auch den Spagat zu Band 3000 der Erstauflage.
Richtig.
Der Rodan ist wieder ganz anders. Der hat in gewisser Weise sowohl Ähnlichkeiten zum Perry aus Band 1 der Erstauflage. Er ist also durchaus aktiver, aber auch von den moralischen Prinzipien auch einiges von dem Neo, was den Neo-Perry natürlich auch durchaus zu einer Art Leitfigur machen kann, weil die Leute sehen, der hat eben entsprechende ethische Prinzipien, der lässt sich nicht so leicht verbiegen. Deswegen gehen die Leute nach Terrania, tun sie dann ja wirklich. Und weil er eben nicht so ein Möchtegern oder kleiner Diktator ist, der sagt, ich mach das jetzt so und ihr habt das Gefälle mitzumachen, sondern ja, ich möchte euch was zeigen, eine Vision eben, deswegen heißt ja die Staffel auch Vision Terrania. Ich möchte euch eine Vision geben, die die Zukunft aufzeigen kann. Aber eben eine bessere Zukunft als das, was ihr jetzt habt. Denn Typen wie den alten Perry, Den haben sie jetzt auf der Erde schon zu Genüge. Den russischen Zaren.
Stimmt.
Den amerikanischen Präsidenten.
Und damit ist ja Periruda Neo für mich dann auch wieder sehr klassische Ruder mit dieser humanistischen Vision.
Ja, die hatte er auch in der Erstauflage.
Natürlich.
Nur die Mittel waren ein bisschen 60er-Jahre-like, wie er sie durchgezogen hat.
Ja, aber das ist das, was ich meine. Du hast diesen humanistischen Anspruch, den die Serie hat, hast du 1A auf die heutige Zeit, auf das Jahr 2011 transportiert. Ich fand das und finde das immer noch sehr gut.
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Damit kann man sich immer noch identifizieren.
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir das nicht gut fänden, würden wir, glaube ich, jetzt nicht hier sitzen, oder?
Ja, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht 192 von den Dingern gelesen, ja.
Mensch.
192, ja, oder gehört.
Oder gehört, aber...
Ich glaube, ich bin gerade bei Heft 18.
Mal wieder. Ja, dann bist du ja schon mit der zweiten Staffel.
Ich bin schon, ja, mit der zweiten Staffel bin ich durch. Ich bin jetzt in der dritten und habe ja zwischendurch noch ein bisschen was gelesen. Ach, das wird schön. Haben wir das Personal durch? Ernst Ellert. Über Ernst Ellert haben wir schon gesprochen, aber der tut auch, glaube ich, gar nicht so viel, oder?
Das ist ja mehr so einer, der ab und zu mal auftaucht.
Ja, das deckt sich mit der Erstauflage, ne? Also da.
Ja.
Ab und zu ist er mal da, dann ist er wieder weg.
Der Punkt ist auch, seine Entwicklung in Neo ist fast absolut identisch zu der in der Erstauflage. Auch er sozusagen in die Zukunft gucken, voilà, Mutant, kommt nach Terrania und Brutzel, Brutzel. Und er ist erstmal weg. Das war's für ihn erstmal. Er kommt dann später wieder.
Ja.
Und auch da taucht er eben später, zum Beispiel aktuell ist er tatsächlich wieder mal aufgetaucht.
Personal haben wir durch, wir haben die Handlung durch.
Moment, ich muss da nochmal zurück.
Du hast ja, bitte,
noch nicht gelesen. Noch zurück. Das war aber schon.
Was war schon?
Der Auftritt von Ernst Ellert im Stardust Tower? Oder wer hat das gerade gesagt? Ich habe das noch nicht gelesen.
Das doch, war Martin, oder?
Ja, doch, das, den Auftritt, ja, okay. Ich dachte, der kommt jetzt in Band 192, spielt ja nochmal
irgendwann. Nein.
Dann haben wir uns Mist verstanden.
Was, Mist verstanden?
Ich habe Mist verstanden. Du hast Ente gesagt und ich habe Mist verstanden.
Alles gut. So. Ey, hast du gerade eine Ente mit Mist gleichgesetzt?
Enten machen Mist. Wo hast du schon mal im Entengehege?
Ich hier nicht. Ich hasse Entengehege. Enten müssen frei sein.
Echt? Ich mag Enten, vor allem knusprig.
Geschnitten.
Ey, das wird geschnitten.
Knusprige Enten.
Nach Enten wird da auch geschnitten.
Lass uns mal ganz kurz zu was kommen, was immer irgendwie mockiert wird, nämlich zum Handlungsfortschritt. Ich habe mir das tatsächlich mal aufgeschrieben. Die Stardust startet am 19. Juli 2036, 19.06. Und die Terranische Union wird 8 Bände später am 16. Juli, also keinen Monat später, ausgerufen.
Das ist ganz schön fix.
Das ist auf der einen Seite ziemlich fix, aber der Handlungsfortschritt wurde und wird von manchen Fans ja immer noch so als sehr zäh.
Ja, jetzt muss man denken, dass da ja, was ein Monat vergangen ist und 8 Bände hat man dafür gebraucht. Das sind 16 Wochen.
Fuck. 2 Wochen pro Band.
Ja, 16 Wochen und statt des einen Monats ist es eine vierfache Zeit, wie die gehen ja. Also Handlungszeit und Lesezeit, also.
Ich meine, lass mal kurz überlegen, was ist in dem einen Monat auf der Erde passiert. Der ist zurückgekommen, die zweite Mondexpedition hat da oben ein bisschen rumgeballert, die Erdlinge stellen den Außerirdischen vor Gericht und wir haben eine Zeltstadt in der Wüste.
Und es sind ein paar Raumschiffe vernichtet worden.
Ja, das meinte ich mit rum. Aber wir haben noch keine großen die großen Umwälzungen, die wir, sagen wir mal, in Band 8 der Erstauflage schon hatten. Da geht es ja mehr so schnips, hoch, dritte Macht, Terrania, alles gut, fertig.
Ja, da werden auch eine Menge Entwicklungen einfach übersprungen, nach dem Motto, ja, jetzt gründen wir mal eben schnell die Weltregierung, das ist mal eben ruckzuck gemacht.
Schütteln die mal aus dem Arm.
Ja, und dann ist vorbei und dann können wir weitermachen.
Ja, da
wobei eben darum, Action, wir müssen Action haben und das können wir nicht mit einer zerstrittenen Menschheit machen, also einigen wir so ganz schnell und dann ist vorbei.
Klatsch aus, Ende. Wobei, es gab in der zweiten Staffel, erinnere mich gerade aktuell vom Lesen, auch einmal dran, da wurde, ich weiß nicht mehr, in welchem Band es war, ich muss es nachgucken für die nächste Folge, wird gesagt, jetzt im Zeitalter des Solar, also 2-3 Monate weiter, sind alle nationalen Währungen abgelöst und es gibt plötzlich den Solar. Was? Mhm. Also das war so ein winziger Punkt, wo ich dachte, ja, nee.
Aber echt? Das war in Neo?
Das war in Neo, das Zeitalter des Solars. Ich muss noch mal raussuchen, wo das war. Ich glaube, ich habe mir sogar ein Fähnchen reingehängt.
Faszinierend. Ich kann mich gar nicht dran erinnern.
Das war auch nicht. Wirklich. Also.
Weil ich diese, ich finde die Schilderung sehr stimmig, was auf der Erde passiert.
Ja, ich auch.
Die fahren da mit dem Truck durch die Gegend und die Leute stürzen sich da im religiösen Wahn vom Dach und solche Geschichten. Finde ich viel glaubwürdiger als, hey, Schnipp, lass uns mal in diese General Cosmic Company gründen und wir sind die Helden in Band 3.
Definitiv. Also ich finde auch, hatte auch damals, als ich es gelesen habe, überhaupt kein Problem mit dem Handlungsfortschritt. Ich fand es eher angenehm zu lesen. Ich finde, strukturiert aufgebaut, es ist glaubwürdig, es ist, also ich fand es insgesamt gut und angenehm.
Da kommt natürlich auch ein bisschen die Erwartungshaltung eben aus der Erstauflage, und damit meine ich nicht nur die ersten Bände, sondern grundsätzlich, mit rein, dass es eben nicht so schnell vorangeht wie dort und dass eben wesentlich mehr auf die einzelnen Aspekte eingegangen wird. Das fehlt in der Erstauflage eben, zumindest am Anfang, sehr. Selbst in der aktuellen Phase ist das ja nicht ganz so wichtig, was jetzt auf der Erde passiert und so weiter. Das wird zwar immer wieder mal angeschnitten, aber die großen Zusammenhänge sind wichtiger. Und dort werden aber auch die kleinen Sachen reingebracht. Das verzögert natürlich in gewisser Weise den Handlungsfortschritt. Da gibt es ja einerseits natürlich die Sache, ja gut, die Lesezeit und die Erlebtezeit da drin ist stark unterschiedlich. Dadurch kommt es natürlich auch ein bisschen auf, da ist jetzt ja in den 8 Bänden nicht wirklich viel passiert, ja. Aber das liegt auch daran, dass nicht viel Zeit vergangen ist. Aber auch der Handlungsfortschritt eben ist auch in den folgenden Staffeln moderat. Also man rast nicht so dadurch, das kommt eben nicht so durch.
Wo sind wir denn aktuell, zu welcher Zeit? Welches Jahr schreiben wir in Band 192 gerade?
2058.
58, genau. Also, wie man sieht, sind gerade mal 22 Jahre vergangen.
Okay.
Und da sind eben mehrere kleinere, mehrjährige Zeitsprünge. Ich glaube, der größte waren das 12 Jahre.
Ja, irgendwie so in dem Dreh. Ja. Also angekündigt ist mit Band 200 der größte Zeitsprung, den Neo jemals hatte. Mal gucken, wie viel das
ist. Das hängt wohl auch von dem Geschenk ab, das sie auf dem Mars erhalten haben.
Davon gehe ich auch aus, aber das ist jetzt sehr gespoilert irgendwie.
Da mehr sage ich dazu auch nicht.
Aber ja,
ich sage nicht, von wem das Geschenk ist. Und was da drin, was ich vermute, was da drin ist.
Hallo, das vermuten vermutlich mehrere.
Ja, ja, ich denke mal, das ist das, was sie schon versprochen hatte.
Ja.
Mehr sage ich dazu nicht.
Nein, ich auch nicht.
Zu viel gespoilert. Nein, der Handlungsfortschritt ist, denke mal, moderat. Es gab Phasen später auch, deswegen bin ich zwischendurch auch mal ausgestiegen. Da war ich der Meinung, es passiert einfach zu wenig. Es geschieht zu wenig im Handlungsfortschritt, dass man vorankommt. Das war allerdings dann kurz davor, bevor es richtig losging. Deswegen bin ich ja später wieder eingestiegen. Und dann musste ich nur noch eine ganz kleine Durstphase durchmachen und dann ging es ab.
Ja, ein, zwei Mal hatte ich solche Phasen auch. Und habe dann mal eine Pause eingelegt. Aber ja, im Großen und Ganzen kann ich mit dem Handlungsfortschritt und auch mit dem Handlungstempo bei Neo ganz gut leben. Also ich persönlich.
Es gibt immer irgendwie Haker.
Sind wir da auch in guter rodanistischer Tradition, weil solche Phasen gibt es in der ersten Auflage auch.
Ja, da gab es Lückenfüller zum Beispiel.
Sag mal Altmutantenzyklus.
Sag mir nichts gegen die Altmutanten. Weißt du doch warum.
Wenn ich jetzt Meister der Insel sage, werde ich sowieso gesteinigt, oder?
Ach, Meister der Insel ist überbewertet.
Jetzt wirst du gesteinigt.
Natürlich werde ich jetzt gesteinigt, aber Altmutanten, damit bin ich eingestiegen, richtig?
Ja, ich weiß doch, deshalb habe ich es doch gesagt. Ist doch in Ordnung.
Ja. Und ich sag nur, da bin ich bei vielen auf derselben Wellenlänge, Naupaum.
Was hast du gegen Naupaum?
Ich habe nichts gegen, im Gegenteil. Ich
hast du was Naupaum gegen ein Gehirn im Einmal? Fremden Galaxie?
Ich fand das nur genial. Das also. War eine Ein-Mann-Show quasi. Großartig. Es war so wunderbar.
Aber das war, wir schweifen schon wieder von Neo ab.
Ja, Einmachtgläser gibt's bei Neo nicht. Zumindest noch nicht.
Es wird es irgendwann Gehirne in Einmachtgläsern in Neo geben.
Gute Spekulationsfrage. Bisher gibt's ja nicht.
Mal schauen, mal schauen. Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war so eine Parallelität zu zur Erstauflage. Jeder, der die Erstauflage gelesen hat, kennt diese ratternden Computer, diese Lochkartenrechner, wo Folien ausgedruckt werden, die dann vom Navigationspult zum Steuerpult getragen werden müssen.
Und dann wieder übersetzt werden müssen. Und es kommt noch besser, es gab Leute, die konnten das direkt lesen. Das waren dann die Supersoldaten oder Raumfahrer. Die konnten direkt von diesen gedruckten Lochkarten lesen. Die brauchten das nicht übersetzen lassen. Das war einfach so geil.
Das war unglaublich. Und dazu gab es irgendwie Ein-Mann-Expeditionsraumschiffe, die aussahen wie die F-104G Starfighter. Das fand ich ja wirklich auch sehr brillant. Worauf ich raus will, ist, wie visionär war damals die Vision Terrania, die Staffel 1? Wenn man nur mal so als Science-Fiction-Literatur drauf guckt.
Wie visionär kann Science-Fiction sein? Meist ist sie das nämlich gar nicht mal so sehr. Man nimmt das, was man aktuell hat und extrapoliert es. Du willst wahrscheinlich auch diese Netztablets raus.
Wir können. Ja, die Netztablets waren ein Pots. Beispiel, die ich mir mal ausgedacht habe.
Hatten die nicht sowas wie Pots auch?
Die hatten auch Pots und das war, ich meine, 2011 kam hier das iPad raus. 2011, wenn man zurückdenkt, das war eine Zeit, wo LTE braucht man nicht drüber reden. Also mobiles Internet gab es nicht. Aber es gibt halt diesen einen Band, wo gefühlt alle 5 Zeilen das Wort Netztablet fällt. Um zu betonen, so, hey, wir können jetzt überall und immer in dieses WorldNet-Internets-Gedöns immer uns einwählen.
Ja, das quasi. Internet gab es ja schon.
Ja, aber da
wird nur erweitert.
Da wird das mobile Internet quasi vorweggenommen.
Aber wie man da ja sieht, ist es einfach, man nimmt einfach das, was da ist und erweitert es, weil wenn Science-Fiction-Autoren die Zukunft vorhersagen könnten, dann würden sie keine Science-Fiction schreiben.
Das, glaube ich, hat Andreas Eschbach gesagt. Ne?
Ich glaube schon, das kann sein.
Wir schieben es ihm jetzt einfach
in die Schuhe. Genau, wir schieben das einfach rein. Er ist ein großes Wort, gelassen ausgedrückt.
Genau, ich meine, er ist ja gut für solche. Und er hat sich da auch, glaube ich, mal, er hat eine Kurzgeschichten-Anthologie verfasst, wo er ja auch sich mal zu ausgelassen hat, dass man als Science-Fiction-Autor tunlichst die Geschichte frühestens knapp nach dem Ende seiner zu erwartenden Lebenszeit anzusiedeln hat.
Da kommen wir ja auch dann dazu wieder, wann das überhaupt spielt.
2036 ist ums Eck, ne?
Ja, also es war 25 Jahre in der Zukunft. Gut, wenn man jetzt mal sieht, wie die Erstauflage gelagert war, die war 10 Jahre vor dem entsprechenden Zeitpunkt gelagert, 1961 und 1971. Das hat immerhin für knapp 500 Bände gereicht, bis sie dort angelangt waren. Bei Neo ist das immerhin ausreichend für 650 Bände.
Also, ach so, so kommst du auf die. Ja, okay.
Ne, wenn man zweiwöchiges Erscheinungsbild ist, 25 Jahre, da hat man auch Platz für 650 Bände. Immerhin haben wir jetzt auch schon 200 durch. Also ein bisschen Reserve ist schon noch. 25 Jahre. Da hat man sowieso vergessen, was damals passiert ist.
Ja.
Hat bei der Erstauflage zwar auch nicht funktioniert, aber.
Ist die Frage, ich meine, wie weit ist unser Internet im Jahr 2036?
In Deutschland oder allgemein?
Allgemein.
In Deutschland? Ah, okay.
Nein, Milchkanne.
In Deutschland
ist es immer noch Neuland.
In Deutschland werden die Bytes dann von den Enten transportiert.
Ich habe schon wieder Ente gesagt.
Das musste sein.
Ja, ich glaube auch. Was ich ich meine, es ist auch keine besonders schwere Prognose gewesen, ist der geschilderte Klimawandel, dass da ganze Städte. Ja. In den USA abgesoffen sind. Cape Canaveral ist geschlossen, weil überflutet.
Ja.
Die Temperaturen, durch die Wonderbra und ihr kleiner Geheimdienstfreund da fahren müssen, sind ja auch nicht ohne. Das ist also schon auch eine schöne Extra. Also, nee, schön ist falsch an der Stelle, ne? Eine erschreckende Extrapolation.
Ja, schön nicht, aber eine konsequente Weiterentwicklung der aktuellen Situation einfach, ne?
Ja, auf jeden Fall. Was ist eigentlich mit IGAS Truck, dieser Super Truck? Kann der autonom fahren?
Gute Frage.
Die sitzt doch immer noch
im Steuer und hat nicht erwähnt. Aber ich glaube, er kann das. Der kann das bestimmt.
Ich hätte dem das auch unterstellt, aber es wurde nicht erwähnt, oder? Was erwähnt wird, sind diese Nachrichteneinblendungen in der Windschutzscheibe. Die fand ich ja neckisch.
Gut, das könnte man theoretisch heute auch mal schon machen. Die Head-Up-Displays gibt es ja schon in Autos. Ja.
Genau.
In verschiedene amerikanische Sportwagen, wie die Corvette, hat das auf jeden Fall schon gehabt. So kleine Spielereien. Aber auch andere Fahrzeuge haben das auch schon, wenn auch jetzt nicht unbedingt die Nachrichteneinblendung, sondern mehr das, was fürs Fahren notwendig ist. Aber das ist ja nur eine konsequente Weiterführung. Das ist eben der Punkt. Etwas, was schon da ist, ein bisschen weiterführen, das geht ja. Nur komplett neue Sachen zu erfinden, das ist natürlich immer schwer.
Ich meine, du hast es dann auch als Leser schwer, dem zu folgen. Ich muss als Leser irgendwo was Bekanntes ansetzen. Und da kann ich mir so ein Netztablet halt vorstellen und denken, naja gut, 2036 kriege ich in der Wüste Gobi oder im Bayerischen Wald halt überall Internet. Vermutlich eher in der Wüste Gobi als im Bayerischen Wald.
Ja, Gobi schon.
Gobi ist einfach, ne? Aber im Bayerischen Wald glaubst du wohl selber nicht. Das wird noch länger dauern.
Ich kann es. Was ich schön fand, war die finnische Raumstation, die in der einen Kurzgeschichte vorkam. Um mal einen radikalen Sprung zu machen. Die Frau im Mond, allein die Vorstellung einer finnischen Weltraumstation, fand ich großartig. Wer hat die Geschichte geschrieben? Eben gucken wir. Die Frau im Mond von Mark A. Herren. Ja, zu dem passt das
auch. Ja.
Finnische Weltraumstation.
Ja, diese Schweizer wieder.
Aber es gibt halt keine, oder es wird nicht von irgendwelchen Multimillionären berichtet, die da selber ins All fliegen und irgendwelche Sportwagen hochschießen. Diese Vorhersage fehlt doch deutlich. Stattdessen haben wir finnische Mondstationen. Yay.
Auf die bekloppte Idee muss man auch erstmal kommen.
Das ist so bekloppt, da kann man nicht drauf kommen.
Doch, ich glaube, Mark A. Herren wird es als Kompliment sehen. Ist Neo jetzt visionärer, weniger visionär, genauso visionär wie die Erstauflage, wenn man mal so einen Vergleich anstellt?
Ich glaube, das wird sich schon noch auf denselben Rahmen.
Würde ich auch sagen. Selber Rahmen, anderer Zeitgeist.
Ja, aber
der Anfangsverlauf einfach realistischer. Ne? Also so dieses, wir haben jetzt eine Weltregierung, das funktioniert halt.
Ja, wobei ich auch gespannt bin, wenn wir da als alte Männer nochmal drauflesen auf die ersten Neos, ob das dann auch so lustig wird wie die Lochkarten. Immer wenn man die Lochkarten heute nochmal liest.
Oh, bestimmt.
Ja.
Wir werden uns dann hier nochmal als alte Männer hinsetzen und eine extra Folge machen über das, was dem Internet nachfolgen wird. Ich freue mich da drauf.
Bist ja noch damals.
Da gab es noch ein Internet.
Genau, und wir werden diese Folge dann wieder auf Kassetten verteilen.
Da hatten die Arkoniden noch Nanotechnologie. Sowas altmodisches.
Nanotechnologie.
Genau. Wir benutzen heute Magie.
Oh ja, wie hieß das noch? Diese großartige Steam... Nee, Quatsch, das war kein Steampunk. Egal.
Cyberpunk?
Genau, diese Cyberpunk-Buchreihe zu dem Rollenspiel.
Shadowrun.
Dankeschön, ja.
Habe ich hier im Regal stehen.
Ich hätte es ahnen müssen.
40 Bände.
Alle?
Nein, das sind nicht alle, aber nach 40 Bänden dachte ich mir, jetzt muss auch mal was anderes lesen. Und das habe ich dann gemacht.
Wir reden immerhin von einer Buchserie mit 200 Bänden, wie Perero da Neo gerade. Dem Argument wäre ich vorsichtig.
Ja, ich rede jetzt hier von Büchern.
Bücher? Wer hat schon Bücher? Das ist ja unglaublich. Ja. Haben wir was vergessen zu Staffel 1? Etwas Weltbewegendes, was wir...
Weltbewegende Dinge. Moment. Mutanten hatten wir. Omar G. Adams hatten wir. Baijun hatten wir auch, ne?
Nein, stimmt. Wir hatten den chinesischen General noch gar nicht.
Wir hatten ihn kurz erwähnt, ja. Genau. Während die Chinesen in der Erstauflage ja anfangs doch komplett stereotypisch und eindimensional waren, haben wir mit Baijun, der ja später auch in der Serie durchaus noch ein Weilchen dabei bleibt, eine Figur, die durchaus interessant ist und auch mehrdimensional und sympathisch. Obwohl er eigentlich am Anfang gar nicht so rüberkommt. Weil eigentlich soll er ja, er soll die Wiedereingliederung Taiwans in das Kaiserreich? Ist es eigentlich dann schon wieder ein Kaiserreich?
Nein. Nur Russland ist ein Kaiserreich.
Ja, das war ein Zar. Ja, genau, war der Zar. Jedenfalls, nach China jedenfalls, sollte Taiwan wieder eingegliedert werden.
Taiwan und Terania zurück nach China.
Genau. Und ja, das war ja eigentlich seine ursprüngliche Aufgabe, bevor sie ihn dann abkommandiert haben nach Terania. Weil er ja so ein fähiger Typ ist.
Stimmt. Nee, das fand ich einen schönen Charakter.
Ja. Wobei er eben, man hatte anscheinend nicht seinen Hintergrund und seinen Charakter wirklich berücksichtigt. Ja gut, Taiwan hätte er wahrscheinlich tatsächlich eingenommen. Aber bei Terrania, da hat er dann Skrupel gekriegt.
Die Chinesen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Das hätte man doch checken müssen, diesen Mann.
Durchleuchten. Ein Volk von Zauderern.
Ja. Ach, nee. Ach, ich habe noch eine schöne Kleinigkeit zum Schluss. Und zwar, was ich auch beim zweiten Lesen von Band 5 schön fand, waren die Namen der Häuser auf Oi Island. Erinnert sich wahrscheinlich keine Sau dran. Da auf diesem Felsen mitten im Atlantik hängen, da hat Michael Markus Turner nämlich die Namen dieser Cottages, das sind im Prinzip die Namen der Urbesetzung der berühmten Band The Dubliners. Luke Kelly, Kieran Borg, Barney McKinnon und Ronnie Drew. Den hat er da ein Denkmal gesetzt und das fand ich damals großartig und das fand ich jetzt beim heutigen Lesen nochmal großartig. Das ist einfach so ein nettes, kleines Juwelchen am Rande.
Da muss ich mich auch outen, dass ich Dubliner zwar kenne, aber die Namen der einzelnen.
Ja, das waren die vier Gründungsmitglieder.
Ja, da wäre ich jetzt auch raus gewesen.
Ja. Du bist ja auch noch deutlich jünger.
Ja.
Ja, ja. Ja, wenn man. Ich tue mich immer schwer mit Bewertungen. Eindrücke, Gesamteindruck von Staffel 1.
Ist halt schon lange her. Aber mich hat es damals. Ja, wie bei der Erstauflage, wo ich noch sehr viel jünger war, als ich angefangen habe, total fasziniert, mitgerissen und hat dazu geführt, dass ich 192 Dinger von denen gelesen habe. Ne? Also bin da mit sehr positiven Erinnerungen behaftet.
Ich würde jetzt es nicht absolut in den Himmel loben. Das kommt dann später noch bei anderen Staffeln. Man muss ja auch ein bisschen Spielraum lassen. Ne? Aber es ist schon ein guter Anfang und mit viel Potenzial. Und wollen wir jetzt tatsächlich eine echte Wertung reinbringen, oder?
Nee. Also ich mag keine Wertung.
Ne, weil das mache ich nämlich, das habe ich früher mal mit Kinofilmen gemacht.
Nee, ich weiß, dass du das nicht machst, deshalb.
Ja, eben, ne? Das nimmt einem den Spaß, nämlich an dem Ganzen.
Genau.
Ja. Und deswegen lasse ich das lieber.
Genau, das ist mein Stichwort. Ich hatte Spaß beim Lesen, diese 8 Bände. Ja. Ich habe die so weggezogen, ich habe die da in der Platin-Edition gelesen. Ich habe die ja damals 2011 auch verschlungen und fand die jetzt beim Nachlesen nochmal wirklich schön und habe wirklich jeden Band nochmal Zeile für Zeile gelesen und fand das einfach nett. Diese schönen kleinen Anspielungen, Walt und Cahé, fand ich einfach schön, dass die da auch nochmal kurz mit Ernst Eller drum obern durften und solche Sachen. Ja,
als
einfach nett.
Als alter Erstauflagenleser war natürlich das Name-Dropping jedes Mal, wenn sowas kam, natürlich ein großer Akt, also ein Hurra, quasi. Das hat sich dann später ein bisschen eingependelt, weil das dann auch weniger wurde. Aber auch für sich ist es durchaus gut zu lesen und es lohnt sich.
Kann man auch heute noch jedem so in die Hand drücken und sagen, hier, nimm mal das gute Science-Fiction.
Ja, hätte ich. Doch.
Ja.
Kann man ein auch gerne nochmal lesen. Kann man auch immer wieder nochmal lesen.
Auf jeden Fall. Wagen wir einen Ausblick auf die nächste Folge.
Da geht's dann natürlich ein wenig weiter raus.
Wir bewegen uns von der Erde weg.
Genau, das erste Mal richtig von der Erde weg. In der ersten Staffel waren wir ja nur innerhalb des Sonnensystems und selbst da auch nur punktuell. Was hatten wir da? Venus, Jupiter,
ja, Venus.
Und die Erde und den Mond natürlich nicht zu vergessen.
Ja, ja gut, aber das gehört zusammen. Da heißt die zweite Staffel dann schon gleich Expedition Vega. Map, 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 map.
Da geht es dann auch gleich ans Eingemachte, in verschiedener Hinsicht. Und es
geht mächtig rund.
Es geht auch mächtig rund auf der Erde. Nicht nur im Bereich der Vega, aber vor allem dort.
Einige neue Außerirdische.
Ja, also außerirdische auch einige Völker. Alte Außerirdische, die wunderbar neu beleuchtet werden.
Ja,
auch,
genau. Also
auch Außerirdische, die eigentlich nicht wirklich. Ja, wie soll man das sagen? Die nicht wirklich charakterisiert werden. Die wurden nur eigentlich da, war in der ersten Auflage nur Name-Dropping.
Genau.
Die Fantan waren doch.
Das war Nummernrevue damals.
Das war ja gar nichts.
Das war einfach nur, da kommt ein Spindelschiff, das wird abgeschossen und das war's.
Genau. Und eben, das war mal ganz kurz. Und das war einfach nur. In der Erstauflage war das einfach nur, ja, wir zeigen jetzt mal, was wir drauf haben und wieso ihr uns braucht. Ihr braucht uns, die dritte Macht, weil wir, nur wir, euch verteidigen können Und das zieht natürlich in der Ineo nicht mehr, weil das auch gar nicht so wirklich machbar ist. Und die Phantan sind cool.
Die Phantan sind sehr cool.
Sehr cool. Wir betreiben also quasi umgedrehtes Name-Dropping beim nächsten Mal.
Ja.
Und wir lernen endlich Guki kennen. Yippie, ja, in Band 14 kommt Guki zum ersten Mal um die Ecke.
Ja. Und laden wir zu der Folge Robert Corvus ein?
Wir sollten zu dieser Folge dringend Robert Corvus oder ein Statement von Robert Corvus
machen. Er muss die Zusammenfassung der ersten Begegnung mit Guki machen.
Oh, hervorragend.
Ich fürchte, das wird blutig. Nicht ganz Kanon, aber blutig.
Ja. Und, ja, ich meine, da kriegen wir ja gleich so viele neue Völker aufgedrückt, die auch komplett neu charakterisiert werden. Das zieht sich dann auch später neu durch. Name-Dropping bei Völkern, die aber doch ganz anders sind als in der Erstauflage. Und damit meine ich nicht schlechter, sondern ganz im Gegenteil.
Amen. Ein hervorragendes Schlusswort. Ich bedanke mich und verbleibe mit galaktischen Grüßen bis in 4 Wochen. Tschüss.
Tschüss.
Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.